Zunächst mal guten Abend. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich rede euch mit du an. Wer das nicht will, dann müsst ihr es halt mir sagen. Aber im Himmel sind wir alle per du, von daher ist es gut. Ja, wir beschäftigen uns diese Woche mit dem Propheten Habakuk. Ist ja nicht so ein gewöhnliches Buch. Also so für eine Bibelwoche Habakuk höre ich jetzt nicht so oft. Ich habe es gestern schon gesagt, ich habe Habakuk eigentlich auch deswegen mal näher angeschaut, weil der Name Habakuk mir einfach gefallen hat. Und ich habe gedacht, Habakuk, cool, muss ich mal gucken. Und als ich den Habakuk gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist eigentlich ein top aktuelles Buch. Es hat mit mir im Heute und im Jetzt zu tun. Und das gilt auch für euch, für jeden von uns, wenn wir das Buch Habakuk durchlesen. Und es ist ganz clever, das hat ja nur 3 Kapitel. Also das kann man locker mal in dieser Woche durchlesen. Ich ermutige euch dazu. Wir werden auch Stück für Stück uns durcharbeiten. Im Buch Habakuk geht es viel um Fragen. Ich habe mal im Internet nachgeguckt. Ich habe mich an meinen Neffen erinnert, wo der so 3 oder 4 war. Er hat ständig gefragt, warum, was, weshalb, wie geht das? Und Kinder in dem Alter, die fragen halt ständig. Mir ging das auf die Nerven, ganz ehrlich. Und ich habe im Internet gefunden, dass 4-jährige Kinder durchschnittlich alle 2 Minuten eine Frage stellen. Das heißt, es sind 30 Fragen pro Stunde. Wenn die 10 Stunden am Tag wach sind, dann sind es 300 Fragen. Das ist eine Menge. Und Erwachsene stellen durchschnittlich nur 6 Fragen pro Tag. Also irgendwas ist da geschehen. Die Neugier ist irgendwie abhanden gekommen bei uns Erwachsenen. Und ein Fragewort, das wir alle wahrscheinlich schon mal gestellt haben, ist die Frage, warum? Auch als Christen, warum lässt Gott es zu? Warum lässt Gott Leid in meinem Leben zu? Warum muss irgendwas gerade mir geschehen? Wenn man ein bisschen auf die globale Welt guckt, oh, da ist so viel Ungerechtigkeit. Gott, was los? Warum bist du nicht da? Warum greifst du nicht ein? Und das sind Fragen, die den Habakuk auch beschäftigen. Und das Buch ist eigentlich voll von Fragen und von Gottes Antworten. Er fragt diese W-Frage, warum? Er stellt die Frage sogar Gott. Er fragt auch, wie lange? Ein paar W-Fragen sind in diesem Buch versteckt. Es war eine Zeit des Fragens, weil vieles durcheinander ging. Es war Chaos in Habakuks Umwelt. Vieles lief nicht so wie gewünscht. Und deswegen, glaube ich, lohnt sich dieser Blick ins Buch Habakuk, weil wir auch mit dieser Frage oft konfrontiert sind. Herr, warum? Und es ist lauter Chaos um mich rum. Warum? Wann hat das ein Ende? Bevor wir uns ums Chaos ein bisschen kümmern, rund um den Habakuk und seine Fragen anschauen, ist es wichtig, dass wir am Anfang ein bisschen gucken in das Buch rein, ein bisschen so uns Gedanken machen über das gesamte Buch. Ich habe euch da ein paar Dinge mitgebracht. Also die Frage, um die es heute geht, ist eben dieses, warum handelst du nicht? Und eine wichtige Frage ist natürlich der Autor. Habakuk, ist klar. Ich habe es gestern schon gesagt, Umarmer oder Umklammerer. Und das kann man geistlich verstehen. Er hat sich an Gott festgeklammert. Und das macht ihn aus. Er war wahrscheinlich ein levitischer Sänger, weil am Schluss vom Habakuk-Buch, Kapitel 3, ist ein Psalm, den er geschrieben hat. Wahrscheinlich wurde der in Liedform dann auch gesungen im Tempel. Er war wahrscheinlich ein Levit, aber wir wissen es nicht ganz genau. Der Bote ist auch nicht so wichtig, sondern die Botschaft, also was im Buch Habakuk geschrieben steht. Der Empfänger ist das Südreich Juda. Es gab nach dem Salomo eine Trennung, eine Teilung des Landes. Wir haben das in Deutschland ja auch erlebt. Bei uns war es West und Ost und in Israel war es Nord und Süd. Und der Habakuk hat wahrscheinlich knapp vor 605 vor Christus sein Buch geschrieben. Und da war das Nordreich Israel schon weg. Das war schon erobert von den Assyrern. Es war nur noch das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, im Tempel und so weiter. Das war noch da. Und aus dem Zusammenhang schließen wir, ja gut, es muss so um die 605. Ich sage euch gleich, warum 605 so eine entscheidende Rolle spielt in der Geschichte Israels. Aber die Einwohner von Juda waren eben die Empfänger. Ich habe schon ein bisschen was zur Abfassungszeit gesagt, 605 wahrscheinlich. Und wenn wir das mal angucken, der König, der dort geherrscht hat, also entweder hat er unter dem König Josia das Buch geschrieben, der hat von 639 bis 609 regiert, und Josia war ein guter König. Das war der letzte gute König, den Südreich Juda hatte. Der wurde schon mit 8 Jahren König. Ja, ich wurde schon seit Geburt an König. Das ist mein Nachname. Aber mit 8 Jahren Volk regieren, das ist echt eine große Verantwortung. Klar hatte er Berater an der Seite, die ihm da halfen. Aber er hat Gott gefürchtet. Und sein Vater war der Ammon. Das war auch ein König. Das war ein schlechter König. Und sein Opa, und dann kennt ihr vielleicht diesen König, das war der Manasse. Das war wahrscheinlich der schlimmste König, den Südreich Juda hatte. Der hat furchtbare Dinge gemacht, okkulte Sachen, auf Vogelgezwitscher gehört und die Sterne interpretiert und seinen Sohn den fremden Götzen geopfert. Wirklich furchtbare Dinge. Und trotzdem hat der Josia sich für Gott entschieden. Ich finde es cool. Er hat sich nicht prägen lassen von was sein Vater und was sein Opa gelebt haben, sondern er hat für sich selber eine Entscheidung getroffen und gesagt, nee, ich will Gott folgen. Ist mir egal, was ich von der Vergangenheit habe, sondern ich möchte Gott folgen. Und das hat er gemacht, war ein guter König. Sein Sohn wurde dann König. Der hat nur 3 Monate durchgehalten. Nicht, weil er keine Lust mehr hatte zu regieren, sondern der hat halt nur 3 Monate regiert, weil der Pharao Necho, Ägypter, Pharao, der hat ihn dann gefangen genommen und nach Ribla in Ägypten geführt. Also der hat gerade mal 3 Monate durchgehalten. Und über ihn heißt es, er tat, was dem Herrn missfiel. Also war ein schlechter König. Und nach ihm, und wahrscheinlich ist gerade der Habakuk in dieser Zeit, wo er sein Buch schreibt, kommt der Jojakim. Der war auch einer der Söhne vom Josias oder Josia. Und er wurde mit 25 König. Aber über ihn heißt es auch in 2. Könige 23, Vers 37, er tat auch, was Gott nicht gefiel. Das war also die Situation, in der der Habakuk sein Buch geschrieben hat. Da gab es einen guten König und vielleicht hat er sich auch von diesem Josia, was er hofft, oh, endlich ein guter König. Und er hat lang durchgehalten und Reformen gebracht und den Tempel wieder im Mittelpunkt gestellt. Oh, super, es geht aufwärts. Und dann kamen seine Söhne, die waren furchtbar. War wahrscheinlich enttäuscht, wie wir wahrscheinlich auch enttäuscht wären. Und dann gab es natürlich noch die globale Situation. Da war eine Weltmacht entstehen, die hießen Babylon oder Chaldea, die wurden immer größer und wichtiger. Die haben viele Kriege geführt, die haben die Assyrer besiegt, die damals die Weltmacht waren. Jetzt war Babylon am Aufblühen, wurde immer mächtiger. Und die Ägypter haben sie dann auch besiegt. Ägypter kennen wir ja von den Pharaonen und Pyramiden und so. Die Babylonier haben die Ägypter besiegt. Und da war das kleine Juda. Und da war der Habakuk. Und er hat es wahrscheinlich abends immer die Nachrichten geschaut. Und dann hat er mitbekommen, oh, die Babylonier, oh, die haben die Assyrer besiegt. Oh, die Babylonier haben jetzt die Ägypter besiegt. Und die sind auf dem Marsch Richtung Juda. War eine Bedrohung. Und es war schwierig für ihn. Und wenn man die historischen Zusammenhänge ein bisschen anguckt, gibt es zwei wichtige Ereignisse zur Zeit vom Habakuk. Nur, dass wir nachher das ein bisschen besser verstehen, warum er schreibt, was er schreibt, ist es wichtig, dass wir das ein bisschen angucken. Das eine wichtige Weltereignis war 612, als Babylon eben Nineveh und die Assyrer besiegten und sie immer mächtiger wurden. Es war eine wichtige Schlacht. Da war das assyrische Weltreich quasi zu Ende. Und jeder hat gewusst, okay, jetzt haben wir eine Zeitenwende. Kommt eine neue Weltmacht. Und der Nebukadnezar, der am Anfang Heeresführer war, später dann König wurde von Babylon, den kennen wir auch aus der Bibel, der war sehr erfolgreich. Und 605 hat er nochmal eine Schlacht geschlagen. Da hat sich Ägypten mit Assyrien zusammengetan, also was noch von Assyrien übrig blieb, war nicht mehr viel. Aber Ägypten als Weltmacht, die haben sich auch als Weltmacht verstanden, die haben gedacht, wir müssen uns verbünden mit Assyrien, damit wir was gegen die Babylonier entgegenzusetzen haben. Weil wenn die immer mächtiger werden, irgendwann ist aus dem Aus. Und bei dieser Schlacht von Karkemisch wird eben Ägypten und das Rest Assyrien von Nebukadnezar besiegt. Also Babylon war die Weltmacht. Und das hat der Habakuk alles mitbekommen. Ich habe euch zum Schluss, also von der Einleitung, ist nicht der Schluss, noch eine Karte mitgebracht, dass ihr ein bisschen nachverfolgen könnt. Also das ist so, wir sagen Mittlerer Osten dazu. Da links unten ist Juda, ganz klein, Jerusalem. Und die Babylonier, die wurden da immer mächtiger und die sind dann hochgezogen, haben 614 Assur von den Assyrern eingenommen, dann 612 war die wichtige Schlacht, wo sie die Assyrer besiegt haben. Dann sind sie Richtung Westen gezogen, da hat sie noch einen König, der Josian, weggestellt, da sind die Ägypter von Süden gekommen, um sich mit den Assyrern zu verbünden und dann war Karkemisch. Und da hat es diese vernichtende Schlacht gegeben, wo Ägypten verloren hat und Assyrien voll fertig war. Das war die Situation vom Habakuk. Und ich habe euch mal eine Gliederung gemacht, wo der Pfarrer Knosenberger die gesehen hat, hat er mir geschrieben, die ist fast so lang wie das eigentliche Buch. Das stimmt. Das stimmt. Das ist für die Streber unter euch. Die können jedes kleine Detail da entdecken. Aber man kann es auch ein bisschen grober angucken. Und das geht gerade durch die Reihen. Ihr könnt das mit nach Hause nehmen und wir hangeln uns ein bisschen entlang in diesen Tagen, dass ihr ein bisschen auch einen Rahmen habt. Aber wenn wir uns die Gliederung angucken, dann fällt Folgendes auf. Ich habe es da mal an die Wand hingeworfen. Römisch 1 und Römisch 2. Das sind die zwei großen Unterteilungen dieses Buches. Kapitel 1 und 2 ist Römisch 1 und Kapitel 3 ist Römisch 2. Und das erste ist die Fragen und die Zweifel, die der Habakuk hat an Gott. Und Gott antwortet ihm. Und dann in Römisch 2 sehen wir, wie der Habakuk drauf reagiert. Wir sehen Fragen und weitere Fragen. In diesen Abschnitten kommen Fragen vom Habakuk vor. Wir sehen dann aber auch, dass Habakuk fragt, aber ja, Gott antwortet. Und die Antworten schauen wir an, weil ich weiß, dass manche da drauf warten. Ja, diese Warum-Frage, wie beantwortet es Gott? Ich will es wissen. Ist gut. Kommen wir dazu. Und dann ist eben Römisch 2 dieser Psalm, wo der Habakuk drauf reagiert, was Gott ihm geantwortet hat. Und es ist ein toller Psalm. Die Theologen streiten sich ein bisschen drüber, weil es sehr poesiehaft ist, also nicht einfach zu verstehen. Aber so der Grundgedanke ist das Gottes Lob. So, und heute Abend wollen wir jetzt ein bisschen eintauchen in die Gliederung. Der erste Teil, die ersten Fragen vom Habakuk und die ersten Antworten von Gott. Und dazu möchte ich euch die ersten 11 Verse mal vorlesen. Ich habe hier die Luther-Übersetzung, vielleicht habt ihr auch selber eine andere Übersetzung, ist auch okay. Ich mache euch übrigens Mut, dass ihr eure Bibel mitbringt, bietet sich an bei einer Bibelwoche, wenn wir ein biblisches Buch behandeln. Also Habakuk 1, 1 bis 11. Da heißt es, dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen? Frevel, und du willst nicht helfen. Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig. Und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Jetzt redet Gott. Schaut hin unter die Heiden. Seht und verwundert euch. Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldäer oder Babylonier erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es. Es gebietet und zwingt, wie es will. Ihre Rosse sind schneller als die Panther und bissiger als die Wölfe im Abend. Ihre Reiter fliegen in großen Scharen von ferne daher, wie die Adler eilen zum Fraß. Sie kommen allesamt, um Schaden zu tun. Wo sie hinwollen, stürmen sie vorwärts und raffen Gefangene zusammen wie Sand. Sie spotten der Könige. Und der Fürsten lachen sie. Alle Festungen werden ihnen ein Scherz sein. Denn sie schütten Erde auf und erobern sie. Alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter. Mit alledem machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Gleich am Anfang, in Vers 1 reden wir oder heißt es von einer Last oder manche Übersetzungen haben Ausspruch oder Botschaft, Prophezeiung. Aber Last ist ein guter Ausdruck. Die Last, die der Prophet Habakuk gesehen hat. Es war eine Last für ihn. Es war nicht einfach. Er hat es ertragen müssen, was er erlebt hat und auch wie Gott geantwortet hat. Und die Last, die Habakuk trägt, wird in diesen drei Fragen ausgedrückt. Die Frage 1, schweigt Gott. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Schweigt Gott. Dann fährt er fort in Vers 2 am Ende. Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Ich habe das mal in meiner Sprache übersetzt. Hilf Gott überhaupt. Greif Gott ein. Oder ist ihm tatsächlich alles egal, was hier geschieht? Vers 3, da kommt diese Warum-Frage. Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Ist Gott mein Leiden egal? Ist ihm Wurst, wie es mir geht? Das sind Fragen, die der Habakuk hat. Er ist Beobachter und er sieht die Welt um sich herum und er sagt, ja, Gewalt vor Recht. Der die Macht hat, wer das Geld hat, der kann machen, was er will. Und da wirkt man hilflos dagegen. Vielleicht geht es euch ähnlich, wenn ihr in die Welt schaut, die Weltpolitik anschaut. Diese Fragen, die der Habakuk hier stellt, sind eher persönlicher Natur. Also er fragt, warum lässt du das Leiden in meinem Leben zu? Warum hilft mir Gott nicht? Also ich, mich, mir, kommt da drin vor. Also es sind Fragen, wo es um sein persönliches Leben geht. Und da merken wir schon, das ist kein typisches prophetisches Buch. Die meisten prophetischen Bücher sind Bücher, wo Gott einen Propheten beauftragt, geh hin zum Volk Israel oder zum Volk Juda und sag ihnen von mir, kehrt um. Sonst bringe ich euch in Gefangenschaft. Wenn ihr nicht hören wollt, dann müsst ihr irgendwann das spüren. Hier beim Habakuk ist es ein bisschen anders. Er hat viele Fragen an Gott. Ist nicht so, dass Gott nur ihm antwortet, es soll schon auch eine Lehre, Prophetie sein für das Volk. Er soll das weitergeben. Aber es sind Fragen, die den Habakuk persönlich belasten und umtreiben. Es geht also am Anfang um das Leiden des Propheten. Die nächsten Fragen, die dann kommen, sind eher so allgemeine Fragen. So größere, generelle Fragen. Was ich cool finde beim Habakuk, er kommt in seiner Not zu Gott. Er hat eine Not. Das braucht man gar nicht verheimlichen, sondern ja, er hat eine Not. Ein Gottesmann, er hat eine Not. Warum? Wie lange noch? Aber er kommt damit zu Gott. Das finde ich echt gut. Und ich hoffe, dass wir mit unseren Fragen auch zu Gott kommen. Als erstes zu ihm laufen. Ihr kennt es vielleicht von euren Kindern, wenn ihr kleine Kinder habt, wenn die irgendein Problem haben, auch was nicht verstehen, die rennen zu Mama und Papa. Und das ist gut so. Und der Habakuk rennt zu Gott und sagt, hey, wenn jemand antworten kann, dann bist du das. Er vertraut nicht irgendeiner irdischen Macht, sondern er kommt zu Gott. Wenn wir uns ein bisschen näher anschauen, was denn seine Not ist, wenn wir da ein bisschen reingucken, Vers 2 und 3, da heißt es, wie lange schreie ich zu dir Gewalttat? Doch du rettest nicht. Hier ist vor allem die körperliche Misshandlung gemeint. Die Person steht im Mittelpunkt, die Zerstörung der Person. Da will mir jemand Gewalt antun. Wir würden heute sagen, Mobbing, moderne Sklaverei, Misshandlungen, Vergewaltigungen und so weiter. Das meint der Habakuk da mir. Gewalttat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen? Andere Übersetzungen haben Bosheit. Man kann das ganz wörtlich übersetzen mit Rechtsverdrehung. Dieses soziale Unrecht, die herrscht, Rechtsverdrehung, kennen wir auch. Er redet von Verderben. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu. Man kann es auch übersetzen mit mühevoller Arbeit oder Mühsal. Warum ist alles so anstrengend? Warum macht mir alles so große Mühe? Warum macht mir meine Arbeit, die mir vielleicht vor 20 Jahren Spaß gemacht hat, überhaupt keinen Spaß mehr? Ist alles nur noch Mühsal. Und das ist ein Problem, das nicht nur der Habakuk hat, sondern auch schon der Salomo hatte in Prediger 1, Vers 3. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe? Das ist dasselbe Wort. Die er hat unter der Sonne. Was bringt's? Die ganze Schinderei, Plackerei. Und das fragt er Gott. Da ist auch die Krankheit damit gemeint. So der Angriff auf das eigene Leben. Ach, ich kann nicht mehr so und ich hatte schon diese Krankheit. Und es wird alles immer schwieriger. Er redet von Verwüstung. Er sagt da, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind. Verwüstung, andere übersetzen das mit Raub oder Bedrückung, Gewalttätigkeit, wo Leute an mein Hab und Gut wollen. Da geht es weniger um die Misshandlung meines eigenen Lebens oder meines Körpers, sondern das, was ich habe. Dass Leute das haben wollen, was ich besitze. Und die sich das aneignen, ob durch Diebstahl oder Betrug oder irgendwas. Das ist das, was er damit meint. Dieser Raub, diese Verwüstung. Er redet auch von Streit. Und da ist eigentlich dieser Rechtsstreit gemeint. Also nicht nur, ich streite mit meinem Bruder, sondern ein Rechtsstreit. Ich gehe vor Gericht. Und es sollte eigentlich gar nicht nötig sein in einer Gesellschaft oder in einem Volk, wo Gott den Mittelpunkt hat. Der Paulus schreibt später mal an die Korinther, an die Gemeinde, und sagt, einer von euch zieht vor Gericht wegen dem anderen. Seid ihr nicht fähig, das untereinander zu regeln? Da geht es um den Rechtsstreit und um die Verdrehung vom Recht. Das haben wir schon mal gehabt, dass ja, die Hilflosen der Gesellschaft eigentlich unterdrückt werden und das Recht so hingedrückt wird, dass die Mächtigen und Reichen im Vorteil sind. Also man merkt schon, hoppla, das gab es schon vor 2600 Jahren. Und deswegen hat dieses Buch mit uns zu tun. Er spricht dann auch noch von Zank oder Gewalt. Da ist tatsächlich die Reiberei, der Streit untereinander gemeint. Kennen wir auch. Da streiten wir mit dem Nachbarn wegen einem Zweig, der über die Grenze hängt und die Garage ist 3 Zentimeter zu weit an die Grenze gesetzt. Das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Was der Habakuk damals erlebt hat, ist auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und sein Fazit dabei ist folgendes. Er sagt, oh, Gott ist scheinbar gegenüber der Ungerechtigkeit in der Welt hilflos. Das ist sein Fazit als Mensch. Darum ist das Gesetz ohnmächtig, schreibt er in Vers 4. Jeder ist sein eigenes Gesetz. Gott hat ja das Gesetz dem Volk Israel gegeben, damit sie einen Maßstab haben, wie Gott tickt und wie er will, dass seine Kinder ticken. Und jetzt hat man das Recht einfach verdreht und gar nicht beachtet und jeder wurde zu seinem eigenen Recht. Ich bin nur mir Rechenschaft schuldig, meinem Gewissen. Ansonsten mache ich, was ich will. Das Gesetz ist ohnmächtig. Der Mose hat damals schon, wo er das Gesetz wiederholt hat, bevor er gestorben ist, hat er dem Volk nochmal das ganze Gesetz aufgedröselt. Und seine Einleitung war folgendermaßen: Ihr sollt es nicht so halten, wie wir es heute hier tun. ein jeder, was ihm recht dünkt. Der Mose sagt, ja, wir leben sehr egoistisch. Aber Gott hat uns ein Gesetz gegeben, einen Rahmen, an dem wir uns orientieren sollen. Und wir sollen nicht mehr tun, was uns so halt passt. Und wir hören diese Sätze mit dem Recht dünken, das ist Lutherdeutsch, auch im Richterbuch. Das war die Zeit nach der Landeinnahme, waren ganz furchtbare 300 Jahre. Und da heißt es an zwei Stellen, jeder tat, was ihn recht dünkte. Auf gut Deutsch, jeder hat das gemacht, so was er gerade Bock gehabt hat. Und ich bin im Recht. Kein Wunder, sagt Habakuk, ja, das Gesetz ist ohnmächtig. Es ist kraftlos. Es ist gestorben. Es ist erstarrt. Es ist nicht mehr lebendig, sondern das gilt nicht mehr. Er sagt, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Die Elberfeld-Übersetzung hat in Vers 4 so übersetzt, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein. Mir sind da die Wölfe in den Sinn gekommen, die ihr Opfer einkreisen. Viele Wölfe stehen außen rum und das Reh oder Schaf oder was es auch ist, hat keine Chance. Und die kommen immer näher. So ist es, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein. Das war der Zustand zu Habakuks Zeiten. Das heißt, das Unrecht hat sich immer mehr eingeschlichen. Und wenn man das auf modern übersetzen würde, der Ehrliche ist der Dumme. Was ist mir wichtig geworden, wo ich das so gelesen habe? Es ist okay, solche Fragen und Zweifel zu haben. Es ist okay. Der Habakuk war ein Gottesmann, ein Prophet. Und der hatte diese Fragen. Und er war verzweifelt. Gott, warum machst du nichts? Als Kind, ich habe das oft so irgendwie mitbekommen, keine Ahnung, in meiner Gemeinde oder von anderen Leuten. Als Christ darf man nicht warum fragen. Eine bessere Frage wäre, wozu? Also blick nicht zurück, sondern blick nach vorne. Was will Gott damit bewirken? Ich sage es euch ganz ehrlich, das ist keine Hilfe für denjenigen, der in Not ist. Ich glaube, und der Habakuk hat es vorgemacht, man darf auch diese Warum-Frage stellen und nicht nur anderen Menschen, sondern darf sie auch Gott stellen. Der hält es aus. Ich habe mal in meinem Computerprogramm, wo ich viele, viele Bibeln habe, deutsche Bibeln, ich habe 12 andere deutsche Übersetzungen durchgeguckt, wie die das formulieren, ob da irgendwo wozu steht. Und alle haben das mit Warum übersetzt. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, fragt er in Vers 13. Kommen wir morgen noch dazu. Diese Warum-Frage, ja. Er hat sie zweimal gestellt. Das andere, was mir wichtig wird, Gott hält meine Fragen und meine Zweifel aus. Was haben wir für ein Bild von Gott, wenn wir denken, oh, das darf ich gar nicht fragen. Das ist unchristlich oder unfromm oder was weiß ich. Und oh, als Christ, das kann ich nicht machen. Doch, Gott hält das aus. Warum bin ich überzeugt davon? Weil Jesus selber diese W-Frage gestellt hat. Und die meisten von euch wissen genau, was ich meine. Als Jesus am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe auch da alle Übersetzungen, andere Übersetzungen gecheckt. Und keine einzige hat wozu. Obwohl Jesus das wozu wusste, warum er sterben musste. Aber er hat ganz menschlich gesagt, Mein Vater, warum hast du mich verlassen? Hat er Gottes Sohn seinem Vater gestellt? Und wenn der es darf, dann denke ich, dürfen wir es als Christen auch. Gott hält auch unsere Zweifel aus. Ich fand es ganz klasse. Ich habe das mal beim Peter Reed gehört. Das ist mir so nie aufgefallen. Aber er hat recht. Als Jesus seine Jünger aussendet, ihr kennt alle den Missionsbefehl, geht in alle Welt, macht zu Jüngern, alle Völker, tauft sie und so weiter. Und ich denke immer, wow, das sind 11 Jünger. Boah, ich wäre etwas überfordert, wenn zu mir jemand sagen würde, ach übrigens, geht in alle Welt und tauft und evangelisiert und die 11 stehen da. Mhm. Du weißt schon, wir sind nur 11. Das Überraschende ist die Verse davor. Ich lese euch mal vor. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und dann geht es weiter. Einige aber zweifelten. Und dann sagt Jesus, geht in alle Welt. Ich habe einen Missionsbefehl für euch. Und Jesus hat gewusst, dass da manche dabei waren. Von den Jüngern, von den 11 Jüngern, die gezweifelt haben. Und Jesus sendet sie trotzdem. Und ich finde es wahnsinnig ermutigend zu wissen, ja, Gott hält meine Zweifel aus. Gott hält meine Warum-Fragen aus. Ich darf so zu ihm kommen. Ich muss mich nicht verstellen und gekünstelt, oh, Herr, wozu? Das ist, spielt sicher auch eine Rolle. Ich will die Frage nicht schlecht machen. Das kommt sicher irgendwann. Aber wenn ich in der Not bin und verzweifelt bin, dann kommt zunächst mal die Warum-Frage. Und die darf ich stellen. Und wenn ihr da das anschaut, ich muss gerade gucken, nein, dann machen wir. Machen wir das zuerst. Gott antwortet ihm auf diese Fragen, die er hat und auf seinen Zweifel und sein Warum und so weiter. Auf die Frage 1 sagt Gott, also die Frage, schweigt Gott? Sagt Gott, nein, sieh hin und staune. Du hast den Eindruck, ich schweige, aber nein, sieh hin und staune. Ihr werdet es erleben. Das heißt, eine unmittelbare Erfüllung von dem, was Gott jetzt sagt, steht bevor. Und er wird es erleben. Der Habakuk wird es erleben. Und das Volk, die anderen drumherum, werden es auch erleben. Und Gott handelt. In der Lutherbibel heißt es, zu euren Zeiten. Also zu euren Lebzeiten wird es geschehen. Elberfelder, Schlachter, in euren Tagen. Ihr seid Zeugen davon. Das, was ich jetzt sage, wird geschehen. Ich sehe nicht tatenlos zu. Es wird geschehen. Wenn wir davon ausgehen, ja, das Abfassungsdatum ist so ungefähr 605 vor Christus. Wie handelte Gott danach, unmittelbar danach? Wir haben 605. Diese erste Wegführung von ein paar begabten, hochgestellten, der Daniel und seine Freunde waren da dabei. Da ist der Nebukadnezar nach Jerusalem gekommen, hat die Elite, die er brauchen konnte, mitgenommen. Und Gott sagt, ihr werdet es erleben, ich werde handeln. Wenn wir weiter gucken, 597, war das erste Exil. Da kam der Nebukadnezar mit seinem Heer nochmal nach Jerusalem und hat ganz viele mitgenommen. Hat sie in Gefangenschaft mitgenommen nach Babylon. Und dann 586 war die Zerstörung Jerusalems. Die Babylonier sind nochmal gekommen. Der Nebukadnezar ist nochmal gekommen. Sie haben den Tempel verbrannt, die Paläste verbrannt, die noblen Häuser verbrannt, eingerissen, die Mauer eingerissen, Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht. Das heißt, innerhalb von 20 Jahren hat Gott gehandelt. Nicht so, wie der Habakuk sich das gewünscht hat. Aber Gott hat gehandelt. Er sagt in Vers 5, seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Ja, warum nicht? Weil es nicht so das ist, was sie sich erhofft hatten. Ihr werdet es nicht glauben. Aber die Babylone, die werden euch besiegen. So, jetzt will ich mal den Habakuk sehen. Da werden die Fragezeichen wahrscheinlich noch größer. Halt, wir sind doch dein Volk. Ich habe gedacht, du rettest uns. Jetzt sagst du, Babyloner kommen und die machen alles platt. Stutzt und staunt und schaut zu, wie ich handle. Und ich habe es mal in meiner Sprache übersetzt, ihr werdet Glötzchen staunen. Das sagen ja viele junge Leute. Man staunt Glötzchen. Ja, Gott handelt. Nicht so, wie der Habakuk das will, aber er sagt, ja, ich bin nicht irgendjemand, der da irgendwo im Off ist und mich interessiert das nicht. Ich handle. Wir kommen noch dazu, warum Gott gerade so handelt. Aber er handelt. Und dann auf die zweite Frage, die Habakuk hat. Die Frage ist, hilft Gott überhaupt? Und dann sagt er in Versen 6 bis 11, ich helfe, aber durch ein Werkzeug, wo ihr nicht begeistert seid drüber. Die Chaldäer, die Babylonier, die sind mein Werkzeug. Vers 6, denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken. Natürlich helfe ich, aber nicht so, wie ihr das wollt. Ihr habt gehofft, ja, du wirst irgendwie uns bewahren vor den Babyloniern. Und jetzt sagt Gott, nee, die Babylonier sind mein Werkzeug. Seht ihr die Fragezeichen, die der Habakuk dann wahrscheinlich gehabt hat? Die Fragen sind immer mehr geworden. Hä? Ist das mein Gott? Wenn man die Verse anschaut, dann merkt man, dass Gott sagt, ja, ich begegne dieser Ungerechtigkeit, die du erlebst. Das Recht, das Gesetz wird immer mehr verdreht. Es geht sehr ungerecht bei euch zu. Ich werde durchgreifen. Aber dafür benutze ich die Babylonier. Und wir verstehen das nicht. Gott sagt, ja, ich kümmere mich um die Ungerechtigkeit. Ich mag das auch nicht. Aber zunächst kommt es mal noch schlimmer. Eure Feinde werden mein Werkzeug sein. Er spricht im Jeremia, im Propheten Jeremia, vom Nebukadnezar als Gottes Knecht. Das hat der Nebukadnezar nicht gewusst, auch nicht so gesehen. Aber Gott sagt, Herr Nebukadnezar, der Heerführer und König von Babylon, von dieser Weltmacht, das ist mein Werkzeug. Auch wenn er es nicht realisiert und nicht auf dem Schirm hat, aber ist so. Er sagt zum Beispiel in Jeremia 25, Vers 9, siehe, so will auch ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dies Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen, und jetzt kommt's, will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Bild des Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Das Volk Israel hat sich nicht an das gehalten, was Gott ihnen gesagt hat. Und Gott hat sie jahrhundertelang gewarnt. Er hat gesagt, kehrt um. Er hat immer wieder Propheten geschickt. 926 war die Teilung des Reiches Israel. 586 war die Einnahme von Jerusalem. Jahrhundertelang hat Gott sein Volk mit Gnade existieren lassen und gesagt, kehrt um. Ich mag das nicht, wenn ihr fremden Göttern nachfolgt, wenn ihr euch kaputt macht, eure eigenen Kinder opfert, irgendwelchen Vogelgezwitschern dazuhört, also ein Ortologe, wie heißt es? Ontologe oder Ornithologe, das ist was anderes, aber so ja, die Vögel, das Vögelgezwitscher sagt mir, was ich tun soll. Sagt mir die Zukunft voraus, horoskopmäßig. Gott sagt, ihr seid mein Volk, ich will das nicht. Ihr macht euch kaputt. Deswegen kehrt um. Und er hat eine unglaubliche Geduld. Wer von euch Kinder hat, ich bin Single, aber wer von euch Kinder hat, ich glaube nicht, dass ihr 300 Jahre Geduld habt mit euren Kindern. So lange lebt ihr gar nicht, aber manchmal platzt einem der Kragen. Und Gott sagt nach langer Geduld, sagt, so, jetzt ist mal genug. Jetzt muss ich durchgreifen. Wenn ich Gerechtigkeit walten lassen will, dann muss ich durchgreifen. Ich hab's gesagt und ich bin gerechter Gott. Und Babylon ist mein Knecht. Das ist mein Werkzeug. Wenn wir da weiterlesen, sie sind angsteinflößend. Die Babylonier sind angsteinflößend. Das ist eine riesige Heeresmacht, die alles so niederwalzt. Und die Babyloner gingen brutal vor. Wir hören das bei der Zerstörung von Jerusalem, die dann 20 Jahre später stattfindet, aber wo sie die Häuser und Paläste zerstören, wo der Tempel verbrannt wird, wo die Stadtmauer eingerissen wird, wo religiöse Führer hingerichtet werden, wo die Söhne vom König Zedekia hingerichtet werden vor seinen eigenen Augen und danach haben sie dem Zedekia, dem König, die Augen ausgestochen. Das ist das Letzte, was er gesehen hat, wie sie seine Kinder umgebracht haben. So haben die Babylonier ihre Macht demonstriert. Sie haben viele Gefangene gemacht und das Volk Israel oder Juda in die Gefangenschaft gebracht. Sie haben ihre Macht demonstriert. Das können wir. So sind wir. Und wenn er nicht tut, was wir wollen, sind wir gnadenlos. Und dann lesen wir darüber, dass sagt Gott, sie denken, dass es ihr Vermögen ist, ihre Kraft. Vers 11, da heißt es, mit alledem machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Also die Babyloner sind überzeugt von sich, ja, wir sind die Besten. Und wir können alles machen. Und nicht, dass Gott es gut heißt. Er sagt, die machen ihre eigene Kraft zu ihrem Gott. Die beten sich selber an. Ah, wir sind toll, wir sind die Besten. Die merken gar nicht, dass sie Gottes Werkzeug sind, weil sie so auf sich fixiert sind. Ah, wir sind die Besten, ja, wir machen alles. Aber letztendlich hat Gott seine Hand im Spiel und er handelt. Und er wird auch an Babylon handeln, das sehen wir dann noch später. Er lässt die Ungerechtigkeit, die Gnadenlosigkeit, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber er lässt es nicht einfach durchgehen, sagen, oh, ist halt mein Werkzeug, dann ist es halt so. Nein, nein, die Babylonier sind auch seiner Gerechtigkeit verantwortlich und er wird sie auch richten. Und das sehen wir dann in morgen oder übermorgen. Aber er sagt, sie machen ihre Kraft zu ihrem Gott. Und ich möchte einfach mal ein Beispiel zeigen, ein Bild. Das ist jetzt eine römische Rampe, das ist also nicht eine babylonische Rampe, aber wir lesen von Rampen, die sie bauen. Und das hat man damals so gemacht, vielleicht war von euch schon jemand in Israel, das Masada, die Römer, die dann wesentlich später kamen, die haben das auch gemacht. Die haben irgendwelche Sklaven so Hügel aufschütten lassen, so eine Rampe gebaut, bis sie da oben Masse da einnehmen konnten. Und den Römern war es egal, ob da ein paar Sklaven, viele Sklaven dabei umkamen. Natürlich haben die sich gewehrt auf Masada und da sind viele umgekommen. Aber irgendwann haben die Römer die Rampe fertig gehabt und haben dann eingenommen. Und so haben es die Babylonier auch gemacht. Sie haben Rampen gebaut und da Sklaven benutzt, wie die Leute aus Juda zum Beispiel, die sie gefangen genommen hat. Die mussten dann bauen, mussten eine Rampe bauen. Das sind ja nicht wir, die dann sterben, sondern halt Kanonenfutter, das machen wir halt. Das können wir alles machen. Wir sind mächtig. Der Nebukadnezar, der war ziemlich eingebildet, sage ich mal so. In Daniel 4 lesen wir über ihn. Da sagt er: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Bisschen hochnäsig. Das ist das große Babel, das ich erbaut habe. Ja, Babylon war eine prächtige Stadt und wir sehen das dann, ich zeige euch dann noch Bilder in den nächsten Tagen von Babylon. Zum Beispiel gab es die hängenden Gärten. Das war eines der sieben Weltwunder der damaligen Zeit. Es war eine riesige Prachtanlage von Gärten. Früher hat man alles, also bei uns, ins Innere reingesteckt. Dass das Haus innen cool aussieht, dass man Badewannen hat, die aus Gold sind und so weiter. Heutzutage pumpt man das Geld in den Garten, dass die Leute, die vorbeifahren, sagen, wow, oh, das sind wohlhabende Leute. Ich finde schöne Gärten auch schön. Aber dieser hängende Garten, das war nicht, weil er so ein Freak war von irgendwelchen Büschen und Pflanzen, sondern er wollte seine Macht demonstrieren, seine Größe. Die Ägypter haben Pyramiden gebaut. Übrigens, wir bauen heute Türme. Haben sie schon damals in Babel gebaut. Aber wir haben immer noch den Wettkampf, wer baut den höchsten Turm? Und die Menschheit ist noch nicht fertig mit den Türme bauen. Also es geht immer um uns und um unsere Herrlichkeit, wie groß und toll wir sind. Und wir können viel. Aber wir vergessen dabei, die Gaben, die wir haben, und das Können, das wir haben, das kommt von Gott. Das ist nicht unser eigenes Tun. Gott sagt, oder sie denken, ihr Vermögen ist es. Und Gott sagt, ja, das sind Ungerechte, aber selbst durch die kann ich meinen Willen vollbringen. Ich werde mein Ziel zu Ende bringen. Auch durch eine Nation wie Babylon, so furchtbar die ist, aber ich werde die zu meinem Zweck gebrauchen. Und er sagt auch, ja, ich bringe Gericht über mein Volk. Auch durch die Ungerechten, wenn es sein muss. Das ist hart. Wir reden gerne von, oh, Jesus liebt mich und Gott ist ein Gott der Liebe. Das stimmt. Absolut. Würde ich absolut unterschreiben. Aber Gott ist auch ein Gott des Gerichts. Also wir müssen schon ein bisschen die Waage halten, wenn wir die Bibel lesen. Viele sagen, ja, der Gott des Alten Testaments ist ein anderer wie der Gott des Neuen Testaments. Nein, Gott war immer derselbe und Gott bleibt immer derselbe. Und Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Gott ist auch ein Gott der Liebe. Wie hat er das unter einen Hut gebracht? In Jesus Christus. Er hat Gerechtigkeit walten lassen, indem er seinen eigenen Sohn für unsere Sünde hat sterben lassen. Der Sünde soll das der Tod. Er hat seinen eigenen Sohn geopfert, um seine Gerechtigkeit zu erfüllen. Warum hat er das gemacht? Ja, aus Liebe zu uns. Weil es keinen anderen Weg gab für uns. Und diese Balance ist nicht leicht, aber es steht in der Bibel. Und ich kann nichts anderes sagen, wie das, was in der Bibel steht. Und Gott sagt, ja, ich bin gerecht und ich bringe auch Gericht über mein Volk. Wenn die sich von mir abwenden, ich werde Gericht über sie bringen. zum Schluss. Ich habe mal ein bisschen so die Wahrheiten oder die Lehren, die ich daraus aus dem ersten Abschnitt für mich gezogen habe. Zum einen, es ist okay, kritische Fragen und Zweifel zu haben. Gott hält unsere Fragen und unseren Zweifel aus. Gott kann selbst die Ungerechten zu seinem Ziel verwenden. Und Gott bringt Gericht über sein Volk, auch durch die Ungerechten. Bevor wir gleich, ich habe noch ein paar Fragen, die ihr untereinander bereden könnt. Bevor ich das aber an die Wand werfe, möchte ich euch fragen, gibt es noch irgendwelche Rückfragen jetzt zu den ersten 11 Versen oder zu irgendwas, was ich gesagt habe? Bin ich gerne bereit, da zu antworten. Ja. Was verstehst du unter Frommen? Das ist so ein Begriff. Die gerecht handeln. Es trifft dort alle. Aber wir wissen ja auch vom Neuen Testament, ja, wir leben in der Gesellschaft, aber der Tod hat keine Macht über denjenigen, der an Jesus Christus glaubt. Also natürlich geschehen schlimme Dinge und wir Christen sind nicht vor Krankheit bewahrt und wenn Krieg über Deutschland kommt, sind wir ein Teil davon. Und manche von uns Christen würden dann sterben. Aber das ist die menschliche Sichtweise. Oh, das ist schlimm, das Sterben. Und das ist schlimm, keine Frage. Aber für uns ist es oft so eine Endgültigkeit. Und Jesus sagt, nee, die können alles von uns nehmen, alles. Sie können sogar das Leben von uns nehmen, aber sie können unseren Jesus, unsere Beziehung zu Gott, das können sie nicht nehmen. Und damit auch die Ewigkeit bei Gott. Das kann niemand uns nehmen, wenn ich an Jesus Christus glaube. Und deswegen ja, Gericht kommt in dem Sinne auch über die Frommen, weil sie ein Teil des Ganzen sind, also Volk Israel zum Beispiel. Oder wir ein Teil von Deutschland, wir sind halt deutsche Staatsbürger, nehmen wir an, die meisten von euch. Da können wir uns nicht rausnehmen. Aber wir haben die Zusage, bei Jesus sind wir sicher. Egal, was kommt, wer regiert, was sein wird.